mich und allen war klar, ja, das Auto, das übernimmt der Philipp. Einige Wochen bevor das Auto dann umgeschrieben wurde, war dann aber Folgendes. Ich bin mit dem Auto von meinen Eltern unterwegs gewesen und naja, ich habe das mit dem Motorschaden in die Schrottpresse gefahren und jetzt ist es so, meine Eltern hatten kein Auto und sie haben das Auto übernommen. Und sie haben sich ein neues bestellt und ich habe gehofft, ja, dann wird es halt ein bisschen später, aber dann kann ich das Auto endlich haben. Und dann war es so ein halbes Jahr Lieferzeit und es war um. Und dann ging es um Frühjahr 2022, war das Auto nicht da. Und ich war enttäuscht und der neue Termin war im Sommer. Und es war Sommer, ich habe gehofft und es kam nicht. Und ich war wieder enttäuscht und es dauert noch länger. Und dann war Herbst, im November und das Auto war immer noch nicht da. Und ich war wieder enttäuscht und der neue Termin war jetzt März, April und das haben wir gerade und das Auto ist nicht da. Und jetzt habe ich das Prinzip verstanden und jetzt verkaufe ich auch Autos. Nee, der neue Termin ist irgendwann wieder im Juni oder so und das Auto ist nicht da und ich wurde enttäuscht in meiner Hoffnung. Ja, ein bisschen ist noch was da, aber ich bin enttäuscht und es wurde mir neu bewusst, aber wir haben so viele Hoffnungen, wir setzen in so viele Dinge unsere Hoffnung und werden enttäuscht. Da war Corona. Wir haben gehofft, nach Corona wird es endlich besser. Und dann kam der Ukraine-Krieg. Und es ist immer noch kein Frieden in Aussicht. Kommt Inflation und wir fragen uns, ey, reicht unser Geld? Hoffentlich. Oder vielleicht beschäftigt dich der Klimawandel sehr und du denkst ja, ah, es ist immer noch keine Lösung in Sicht. Das ist irgendwo auch hoffnungslos. Oder es sind ganz persönliche Hoffnungen, die du hast. Vielleicht hast du deine Hoffnung in eine Beziehung gesetzt und die ist gescheitert. Oder du bist immer noch Single und fragst dich, werde ich jemals heiraten? Oder soll ich die Hoffnung lieber gleich aufgeben? Oder du hast gehofft, dass dein Kind noch die Kurve kriegt. Aber du bist immer noch in Sorge. Vielleicht ist auch deine ganze Hoffnung in Gott gelegt, dass er endlich deinen nahestehenden Verwandten heilt. Und dann ist er doch gestorben an Krebs. Oder du bist selbst krank und es ist keine Heilung in Sicht. Es ist hoffnungslos. Oder du hast gehofft, dein neuer Job, der löst endlich die Probleme, die du hast. Aber nichts. Und als Gemeinde haben wir gehofft, dass wir viel früher schon unsere Gottesdienste woanders feiern können, in unserem Gemeindehaus, das wir gerade neu umbauen. Aber es zieht sich. Und vielleicht sind manche auch enttäuscht, dass wir noch nicht drüben sind. Und so haben wir immer wieder große Hoffnungen und erleben große Enttäuschung. Und das, was wir merken, ist, dass wir eine Hoffnung brauchen, aber eine Hoffnung, die uns nicht enttäuscht. Wir brauchen eine Hoffnung, auf die Verlass ist, die hält, was sie verspricht. Und das führt uns zu dieser Frage: Gibt es Hoffnung, die uns nicht enttäuscht? Gibt es Hoffnung, die standhält, die hält, was sie verspricht? Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in das Leben von zwei Menschen. Von zwei Menschen, die, wie du und ich, Großes gehofft haben, aber dann auch groß enttäuscht wurden. Bis sie dann eine Begegnung hatten mit einem Mann, die dazu geführt hat, dass ihre große Verzweiflung plötzlich verwandelt wurde in eine große Hoffnung. Und diese Geschichte, die ist aufgeschrieben worden von Lukas und wir finden sie in der Bibel, weil Gott es so wichtig ist, dass er sagt, hey, das ist ein Text, das ist eine Geschichte, die hat euch heute noch was zu sagen, die will euch heute noch was sagen. Und wir schauen da gemeinsam rein mal gucken, ob das hier funktioniert. Ja, Lukas 24, Verse 13 bis 34. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Es ist keine ganz gewöhnliche Reise. Es waren ereignisreiche Tage, die hinter ihnen liegen und sie gehen nach Emmaus. Sehr wahrscheinlich, weil sie dort gewohnt haben. raus aus Jerusalem. Und sie musste einfach mal reden, weil so viel passiert ist. Vielleicht kennt ihr das, es ist so viel passiert in den letzten Tagen und dann muss man auch einfach mal drüber reden. Und als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Ja, plötzlich kommt da diese dritte Person ins Spiel und läuft mit ihnen und sie kommen ins Gespräch und sie checken gar nicht, wer das ist. Wir wissen es, dass es Jesus ist, aber sie wussten es nicht. Und so kommen sie ins Gespräch und was beschäftigt euch denn so sehr, fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Ihre Reaktion ist so bezeichnend. Sie bleiben traurig stehen. Der Schwermut, der ist so groß. Sie können es gar nicht fassen. Nein, bist du wirklich der Einzige, der hier in Jerusalem war und nicht checkt, was passiert ist? Bist du wirklich so blind? Und wir merken hier diese Ironie. Sie werfen Jesus vor, er sei blind, obwohl sie mit Blindheit geschlagen sind. Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten, Hoffnung, große Hoffnung. Aber unsere Hohenpriester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Die Hoffnung ist geplatzt, wortwörtlich gestorben. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen wird. Die Hoffnung war so groß, jetzt ist er endlich da. Jetzt ist der Mensch da, der Gott da, der uns erlöst, der uns befreit. Die Jünger haben damals alles stehen und liegen gelassen, alles hinter sich gelassen, ihre Familie, ihren Job, ihr ganzes Hab und Gut, um diesem Jesus zu folgen. Haben alles auf diese eine Karte gesetzt, alles auf diese Hoffnung. Und sie sind jahrelang mit Jesus durchs Land gezogen und haben von ihm gelernt, haben mit ihm gelebt. Und alles in der Hoffnung, er ist der versprochene Retter, er ist der Messias, er wird Israel erlösen. Und so haben sie viel gehört auch von Jesus, von seinen Plänen mit dem Reich Gottes, dass er die Welt retten würde, dass er ja, so viel Gutes tut in dieser Welt, dass er ihnen gezeigt hat, ja, auf was kommt es eigentlich an im Leben. Und sie brannten für Jesus und für seine Botschaft und von dem Traum einer neuen Welt, einer besseren Welt. Und dann stirbt Jesus. Und die Hoffnung stirbt mit ihm. Die große Hoffnung wird mit einem Mal zur großen Enttäuschung. Wo bist du enttäuscht, weil deine Hoffnung dich nicht trägt? Wir alle erleben Hoffnungslosigkeit und da helfen keine gut gemeinten Aussagen wie, ja, komm, alles wird gut. Kopf hoch. Gott wird schon wieder richten. Wer weiß, für was das alles noch gut ist. Es hilft uns nicht weiter. Das ist zu einfach, zu platt und zu romantisch. Das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was wir brauchen. Und so müssen wir mit den beiden Jüngern sagen, dabei haben wir gehofft, dass Jesus, und jetzt füllt ihr ein, was euch auf dem Herzen liegt, das oder das tut, dass er eingreift und dass er die Dinge ändert. In dieser Geschichte, die uns Lukas hier erzählt, da haben wir diese zwei Jünger und der eine heißt Kleopas, aber der andere, der hat keinen Namen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Lukas das bewusst so gestaltet hat, dass der andere anonym bleibt, damit wir uns mit diesem anderen Jünger identifizieren können. Du bist dieser Jünger, der da steht und enttäuscht ist, sich im Stich gelassen fühlt, vielleicht auch von Jesus. Das war es, warum so viele Juden im ersten Jahrhundert Jesus abgelehnt haben und ihm nicht gefolgt sind, weil sie sich im Stich gelassen gefühlt haben von ihm. Er kommt, er sagt, er ist der Erretter. aber er baut keine Armee auf. Er kämpft nicht gegen Rom, die sie so stark unterdrücken. Er sagt auch nichts gegen die viel zu hohen Steuern und gegen die Armut, die das mitbringt und dass die Juden sich von der Hand in den Mund ernähren müssen auf ihrem eigenen Feld. Und Jesus schweigt und er sagt nicht viel zur Politik. Die fühlten sich im Stich gelassen. Jesus kam und Jesus ging. Aber die Unterdrückung in Rom oder von Rom, die blieb. Und deshalb haben viele Juden auch Jesus abgelehnt, weil wenn das der König ist, wenn das sein Königreich ist, ja, dann ist das nichts für mich. Und auch bei den beiden Jüngern hier ist die Enttäuschung groß. Es sind ein bisschen andere Gründe, aber auch sie sind enttäuscht von Jesus. Und sie sagen, heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Schon der dritte Tag. Also wenn Jesus aufersteht, dann am dritten Tag. Und jetzt ist er heute schon der dritte Tag und er ist nicht da. Nichts ist passiert. Und dann haben wir uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie sind am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden. Und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Das sind diese Frauen und sie sind verwirrt von diesen Frauen, weil die waren am Grab, haben da nichts gesehen, es war leer. Und dann kommen so Engel und sagen, hey, Jesus lebt. Und die Jünger denken sich, ja, Frauen, die lassen sich leicht täuschen. Und deshalb, darauf gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Dann haben dann noch mal ein paar Männer nachgeguckt und es war tatsächlich leer. Und Jesus haben sie nicht gesehen. Keine Spur von Jesus. Nichts. Und es ist bei uns oft nicht anders. Wir glauben oft auch nur einfach das, was wir sehen. Wir müssen die Dinge sehen, wir müssen sie irgendwie auch empirisch beweisen können. Sonst glauben wir es nicht. Und es ist bei den Jüngern auch so gewesen. Nur diese sichtbare Erscheinung von Jesus hätte sie überzeugt. Nur wenn sie Jesus wirklich gesehen hätten nach seinem Tod, dann wären sie überzeugt, dass er wirklich auferstanden ist. Und hier haben wir wieder eine Ironie. Sie sind ja gerade mittendrin im Gespräch mit Jesus. Sie sind ja mitten in dem, was sie sich gerade so sehr wünschen. Dass sie Jesus sehen, aber sie erkennen ihn nicht. Und dann konfrontiert Jesus die beiden mit ihrer Blindheit. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Die Propheten haben doch alles gesagt, was passieren wird. Zwar ist doch alles so ganz klar geschrieben und ihr kennt es. Warum hört euer Glaube hier auf? Noch heute fällt es uns schwer zu glauben. Wir wollen die Dinge bewiesen haben. Aber die Sache ist, historisch kann man sowas nicht beweisen. Zumindest nicht so wie in der Mathematik. Es ist nicht irgendwie 1 plus 1 gleich 2 und das kann jeder nachvollziehen und kann jeder nachprüfen und beweisen, ob das richtig ist oder nicht. Es ist nicht wie in der Mathematik, aber historisch muss man sich ansehen, was haben wir für Quellen, was haben wir für Sachlagen, was sagt die Archäologie. Und dann können wir das alles zusammennehmen und sagen, wie wahrscheinlich etwas ist. Und viele Wissenschaftler und auch einige andere Menschen haben das untersucht mit der Auferstehung von Jesus und sie sind zum Schluss gekommen, es deutet so viel darauf hin, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dass das stimmt, was die Bibel sagt. Das ist das, was am vernünftigsten erscheint, was am wahrscheinlichsten ist. Es gibt gute Gründe zu glauben, dass Jesus nicht tot ist, sondern lebt. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, das irgendwie sich davon überzeugen zu lassen. Fragt gerne nach dem Gottesdienst andere Menschen hier, was sie mit Jesus erlebt haben, wie sie ihn erlebt haben, als auferstandenen Jesus. Und sie erzählen euch das gerne. Und Jesus weist sie darauf hin, musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Mein ganzes Leid und mein Tod, das war doch notwendig, um zu meiner Herrlichkeit zu gelangen, um aufzuerstehen, an der Seite vom Vater zu sitzen. Wie sie am Kreuz Da hat Jesus die Schuld bezahlt. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er ist gestorben. Aber er ist nicht für seine eigene Schuld gestorben. Jesus war ohne Schuld. Also ist er für die Schuld von anderen gestorben. Auch für die Schuld von anderen Menschen. Und die Auferstehung macht uns jetzt deutlich, die Schuld ist bezahlt. Deine Schuld und meine Schuld, für die Jesus gestorben ist, ist bezahlt. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man im Gefängnis sitzt und dann wird man freigelassen. Und an diesem Tag der Freilassung bist du frei. Du bist abgebüßt. Es ist nichts mehr, was gegen dich gehalten wird. Oder wenn du irgendwo einkaufen gehst und dann hast du deine Sachen und musst aber noch schnell woanders einkaufen. Und du gehst ins Geschäft und du wirst aufgehalten, hey, was ist das hier? Und du sagst, hey, bring mich nicht in Schwierigkeiten. Hier ist der Beleg, dafür ist bezahlt. Und der Beleg zeigt, das ist bezahlt. Und so ist die Auferstehung so ein großer Beleg über unserem Leben, der sagt, deine Schuld ist bezahlt. Es wird nichts mehr gegen dich gehalten. Deine Schuld ist bezahlt. Das ist das, was die Auferstehung uns sagt. Und dann erklärte Jesus ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Also Jesus wirft ihnen nicht einfach nur vor, irgendwie schwer von Begriff zu sein und das, die Dinge nicht zu checken, sondern er erklärt ihnen auch. Er zeigt, wo das alles steht, was alles auf ihn hinweist, was alles ihnen zeigen könnte, dass er wirklich Jesus ist. Und bald waren die 11 Kilometer von Jerusalem auch schon abgelaufen und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns, es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Die Offenheit von den beiden Jüngern und das Interesse an Jesus hat dafür gesorgt oder hat bewirkt, dass Jesus zu ihnen kommt und Gast wird bei ihnen. Und als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber und brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Jesus löst hier sein Versprechen ein, das er allen Menschen gegeben hat. In der Offenbarung am Ende, das ist das letzte Buch in der Bibel, da sagt er, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Wenn du offen bist für Jesus, dann wird er kommen und dir werden die Augen geöffnet und du wirst ihn erkennen, so wie die zwei Jünger ihn erkannt haben. Öffne Jesus die Tür, dann öffnet er dir die Augen. Wir sind oft so abgedichtet und können uns irgendwie alles wegerklären in dieser Welt. Wir rechnen ja gar nicht mehr damit, dass Jesus wirklich eingreift in unser Leben, in unsere Welt und in unser Handeln. Alles wird irgendwie anders erklärt. Und so sehen wir Jesus oft gar nicht. Uns kann Jesus ja gar nicht begegnen, wenn wir immer versuchen, andere Erklärungen zu. Rechnest du damit, dass Jesus in deinem Leben handelt? Bist du offen dafür? Bist du offen dafür zu erkennen, dass Jesus mit dir geht? Wenn Jesus mit dir geht, erkennst du das? Oder bist du erstmal blind wie die zwei Jünger? Ich finde es ganz spannend. Hier zeigt sich Jesus diesen zwei Jüngern. Ich finde es auch ganz spannend zu sehen, wem zeigt sich Jesus sonst noch nach seiner Auferstehung? Also es ist nicht so, dass er sich plötzlich Pilatus und dem Hohepriester Kaiaphas zeigt, die ihn ans Kreuz haben nageln lassen. Es ist nicht die Feinde, zu denen er geht und sagt, hey, schaut, ich habe gesiegt. Ihr lag falsch. Ich bin wirklich der Retter. Nee, er geht zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern, zu den Menschen, die offen sind, den Weg zu gehen des Osterglaubens. Er sagt, hey, seht, ich bin da. Es gibt Hoffnung. Der Tod ist überwunden. Bist du offen dafür, dich auch unvoreingenommen mit diesem Jesus zu beschäftigen? Öffne Jesus die Tür, dann öffnet er deine Augen. Und Jesus hat es getan bei diesen zwei Jüngern. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Jesus ist plötzlich wieder verschwunden. Aber diese kurze Erkenntnis, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass er lebt, diese kurze Erkenntnis hat ihn in ihnen alles verändert. Es hat ihr Leben radikal auf den Kopf gestellt. Und sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schriften erschloss, sagten sie da zueinander. Da ist irgendwas Außergewöhnliches passiert. Ihr Herz hat angefangen zu brennen mit einer Hoffnung. Eine Hoffnung, die sie eigentlich gerade gar nicht mehr hatten. Warum hat es alles verändert, als sie gecheckt haben, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Dass er wirklich lebt? Was war das für eine Hoffnung? Diese Auferstehungshoffnung, die ist ein bisschen anders als die Hoffnung, die wir aus unserem Alltag kennen. In unserem Alltag ist es so, da hoffen wir, ja, dass es morgen schönes Wetter gibt. Oder wenn wir zur Oma fahren, dass der Stau nicht so lang ist oder dass es gar keinen Stau gibt. Oder wir hoffen, dass wir genug Geld dabei haben für ein Eis. Das ist die Hoffnung, die wir in unserem Alltag oft haben. So, hoffentlich passiert etwas in ferner Zukunft. Also es ist irgendwas, was möglicherweise eintritt oder ja, was so sein kann, aber auch nicht sein muss. Und so hoffen wir, dass das Wetter schön wird. Aber die christliche Hoffnung und die Auferstehungshoffnung, die ist anders. Christliche Hoffnung, die spielt sich nicht in der Zukunft ab, sondern die spielt sich im Jetzt ab. Das ist was gerade passiert. Natürlich hat es was mit der Zukunft zu tun, aber wir können die Auswirkung schon jetzt erleben. Weil schon jetzt wissen wir, dass Jesus auferstanden ist. Vor 2000 Jahren. Aber wir wissen, dass die Hoffnung noch nicht ganz in Erfüllung gegangen ist. Sie hat schon angefangen, in Erfüllung zu gehen. Aber sie ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Weil Jesus wiederkommen wird und die Erfüllung der Hoffnung zu Ende bringen wird. Aber dazwischen leben wir. Und wir leben mit dieser Hoffnung, in dieser Hoffnung. Dass dieser Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und dass er tatsächlich wiederkommen wird. Wir können uns gewiss sein. Und wir leben mit dieser Zuversicht und mit dieser Kraft und mit dieser Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist. Und genauso wie er auferstanden ist, wird er auch wiederkommen. Das ist nicht was, was damals passiert ist und was wir irgendwie uns daran erinnern und irgendwie was in der Zukunft, was wir glauben, sondern es ist tatsächlich passiert. Und wir leben in dieser Hoffnung, die Jesus mit sich nimmt, zwischen diesen zwei Kommen. Und wir erleben das in unserem Denken, in unserem Handeln und in unserem Erleben. Und eines Tages wird diese Hoffnung vollständig erfüllt sein, wenn Jesus bald wiederkommt. Dieses schon jetzt und dies noch nicht. Schon jetzt ist Jesus auferstanden, aber er ist noch nicht da. Schon jetzt ist die Hoffnung erfüllt, aber noch nicht ganz. Als die Feinde von Jesus ihn umgebracht haben, da dachten sie, sie hätten gewonnen. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Und nicht nur seinen Tod, auch deinen Tod und meinen Tod. Und wir werden leben, auch wenn wir sterben. Das ist das Versprechen, das auch in der Auferstehung liegt. Wir werden leben, so wie Jesus gelebt hat, auch wenn er gestorben ist. Und es ist ganz schön dreist. Aber das ist diese dreiste Hoffnung, diese dreiste Auferstehungshoffnung, die wir haben. Es ist nicht so wie bei der romantischen Hoffnung, die einfach hofft, dass alles gut wird. Sondern die dreiste Hoffnung, die hat schon gewonnen. Wir wissen schon, dass wenn wir sterben, wir leben werden. So wie Jesus gestorben ist und er jetzt lebt. Aber was verändert diese dreiste Hoffnung? Diese dreiste Hoffnung, die nimmt eine neue Perspektive ein. Epikur, das war ein Philosoph vor 300 Jahre so vor Jesus, und der hat gesagt, ey, wenn du stirbst, dann bist du tot und dann ist es aus. Also genieß dein Leben, das du jetzt noch hast. Genieß es in vollen Zügen. Weil danach ist einfach nichts und deshalb brauchst du auch keine Angst haben vor dem Tod. Da wird ja nichts sein, du wirst ja nichts mitkriegen, du wirst ja nichts spüren und deswegen genieß einfach jetzt die Zeit und mach das Beste draus, weil dann ist aus. Aber die Auferstehung von Jesus, die sagt uns was ganz anderes. Die Auferstehung, die gibt uns Hoffnung, weil sie sagt, ey, mit dem Tod ist es nicht aus. Es gibt eine Zukunft für dich. Du bist nicht einfach nur ein Stein, der dann langsam zum Boden sinkt oder ein Staub, der irgendwie in den Wind verweht. Es gibt eine Zukunft für dich. Das Gute hat bereits über das Böse gesiegt, in jeder Zeit und in jeder Situation. Es gibt Hoffnung. Und das Leben ist stärker als der Tod. Jesus hat über den Tod gesiegt, über seinen eigenen und über deinen und meinen. Wenn die Situation gerade aussichtslos ist bei dir, dann lass mich dir sagen, das ist noch nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Weil Jesus wird kommen und er wird die Hoffnung in Erfüllung bringen. Die Hoffnung, die wir haben seit der Auferstehung. Dreiste Hoffnung nimmt eine neue Perspektive ein. Aber dreiste Hoffnung ist auch mutig. Weil wenn Gott Jesus auferweckt hat und wir teilhaben an dieser gleichen Kraft, wenn wir an Jesus glauben und diese gleiche Kraft in Anspruch nehmen können, dann ist doch alles möglich. Dann ist nicht mehr unsere eigene Stärke das Ende von dem, was möglich ist, sondern dann haben wir die Möglichkeiten Gottes. Dann ist plötzlich alles möglich, weil Gott alles möglich ist. Dreiste Hoffnung ist mutig. Und dreiste Hoffnung ist geduldig. Weil die Versprechen, die Jesus über das Reich Gottes gemacht hat, was noch alles kommen wird und was alles möglich ist in diesem Reich, die sind bereits angebrochen. Aber vieles davon ist noch nicht erfüllt. Vieles davon, ja, das sehen wir uns noch nach. Das ist noch nicht in Erfüllung getreten. Aber wer dreiste Hoffnung hat, der kann dann gelassen bleiben. Weil selbst wenn wir vielleicht in dem Leben hier nicht alles an Erfüllung finden, was Jesus uns versprochen hat. Selbst dann wissen wir, Jesus kommt wieder und er wird diese Welt neu machen und wir werden das haben, was er uns versprochen hat. Ganz sicher. Das, was hier ist, ist nur so ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Aber eines Tages werden wir alles haben in Fülle. Es muss nicht alles in dieser Welt erreicht werden. Wenn du einen kranken und kaputten Körper hast, dann ist es schmerzhaft. Es tut weh. Aber es muss dich nicht hoffnungslos machen. Weil du weißt, Jesus kommt wieder und er wird meinen Körper nicht nur wiederherstellen, sondern er wird mir den Körper geben, den viele von uns schon immer haben wollten, aber nie gehabt haben. Ja, Amen. Oder wenn du Single bist und immer noch nicht geheiratet hast und du denkst, ah, jetzt bin ich auch zu alt. Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich die Chance verpasst in meinem Leben? Dann sagt dir Jesus, nein. Ich komme wieder. Und wir werden ein großes Hochzeitsfest feiern. Das größte überhaupt. Und es wird deine Hochzeit sein. Weil Jesus dich, weil Jesus die Kirche heiratet. Und du wirst nichts verpassen, du wirst nichts vermissen. Und vieles auf dieser Erde ist noch ungerecht und wir leben in Unfrieden. Aber Jesus wird kommen und er wird vollkommene Gerechtigkeit bringen und vollkommenen Frieden bringen. Auch wenn wir es jetzt noch nicht ganz erleben und nur in kleinen Vorgeschmäckern erleben. Vielleicht hast du nicht viel zum Leben. Aber wenn Jesus kommen wird, wird er dir alles geben in Überfluss und in Fülle. Im Moment erleben wir nur den Vorgeschmack, aber Jesus kommt wieder. Und das wissen wir, weil Jesus vor 2000 Jahren auferstanden ist und sein Wort gehalten hat. Und auch er sein Wort hält, dass er wiederkommt und diese Welt neu machen wird. Und dann bekommen wir alles, wonach sich unser Herz sehnt. Und die Bibel sagt, jede Träne wird er von unseren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit. Keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Willst du diese dreiste Hoffnung nicht auch haben? Diese Hoffnung auf eine neue, bessere Welt, von der wir sicher sein können, dass sie kommt, weil Jesus auferstanden ist. Bei den beiden Jüngern aus unserer Geschichte geht es so weiter. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Da sind sie ja gerade hergekommen, aber sie kehren direkt wieder zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen sie ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Er ist tatsächlich auferstanden. Im Herz der Anhänger brannte jetzt eine Hoffnung, die all das übersteigt, was sie vorher an Hoffnung hatten, all diese romantische Hoffnung davor. Weil plötzlich eine dreiste Hoffnung da ist, die wirklich was trägt im Leben und die wirklich hält, was sie verspricht. Sie hat eine größere Perspektive. Es ist nicht umsonst, sich für das Gute einzusetzen in dieser Welt. Warum? Weil sie wissen, das Gute wird am Ende siegen. Sie haben keine Angst mehr, irgendwas zu verlieren. Weil sie wissen, sie sind bei Jesus höher geachtet als bei jedem anderen. Und so können sie andere höher achten als sich selbst. Es ist nicht die Angst, irgendwie zu kurz zu kommen. Und sie hatten keine Angst mehr vor dem Tod. Sie können mutig handeln, in vollem Gottvertrauen, weil sie wissen, bei Gott ist alles möglich. Sie haben nicht aufgegeben, wenn alles verloren schien, wenn sie im Gefängnis saßen und der Verfolgung litten. Sie haben nicht aufgegeben, weil sie wussten, am Ende kommt Jesus wieder und er wird diese neue Welt mit sich bringen. Und sie gaben nicht auf und sie hielten geduldig fest an den Versprechen, die Jesus gegeben hat, obwohl keiner von den Jüngern alles in Erfüllung gesehen hat, was Jesus versprochen hat. Aber sie haben nicht aufgegeben. Und so waren sie nicht wiederzuerkennen. Petrus, der nach seiner Verhaftung von Jesus nicht den Mut hatte, zu sagen, ah, ich gehöre dazu, sondern geleugnet hat, dass er dazu gehört. Dieser Petrus war ein Jünger, der später trotz Gefängnis und trotz Todesdrohungen nicht aufgehört hat, zu erzählen von diesem Jesus und von dieser Auferstehung und dieser Hoffnung, die es mit sich bringt. Und so heilt er Kranke und predigt vor Tausenden. Und wird am Ende sogar dafür von den religiösen Eliten dafür hingerichtet. Aber es ist ihm was wert, weil er wusste, das ist eine Hoffnung, dafür sterbe ich. Das ist eine Hoffnung, die wirklich Bestand hat. Das brauchen die Menschen. Oder Thomas, dieser Zweifler, der nicht glauben wollte, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Nicht bis er ihn sieht, sondern bis er ihn anfassen konnte. Bis er ihn berühren konnte. Von ihm wird berichtet, dass er später bis nach Indien gegangen ist und dort den Menschen erzählt hat, was er mit Jesus und mit seiner Auferstehung erlebt hat. Und er hat den Menschen diese Hoffnung weitergebracht. Oder Matthäus. Er war ein Steuereinnehmer, ein Zolleinnehmer, ein Betrüger, genauso wie Zachäus. Wir haben es vor 3 Wochen gehört von Peter. Er hat den Menschen betrogen. Aber dieser Matthäus, sein Leben wurde gewandelt. Sein Herz hat plötzlich Hoffnung gefangen durch diesen Jesus. Und er hat gesagt, ey, das ist was, was ich aufschreiben muss. Das müssen die Leute nach mir noch mitkriegen. Diese Hoffnung, die wirklich Bestand hat. Dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass er wirklich wiederkommt. Das müssen die Leute haben. Und er schreibt es auf. Und das ist das Matthäus-Evangelium, was wir heute in der Bibel finden. Das ist dreiste Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, die uns nicht enttäuscht, die uns nicht im Stich lässt. Jesus ist wirklich auferstanden. Im 1. Petrusbrief wird es so zusammengefasst. Gepriesen sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige, und ich füge hinzu, eine dreiste Hoffnung geschenkt. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, werden wir auch eines Tages auferstehen. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und ich glaube, dass dieses Ostererlebnis, das die Jünger hatten und das ihr Herz so verändert hat, dass das auch unser Herz verändern kann. Und dass dieser Wendepunkt nicht nur der Wendepunkt von diesen Jüngern sein muss, sondern auch unser Wendepunkt werden kann. Und dass die Antwort ist auf unsere Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Dass uns das wirklich Hoffnung geben kann. Öffne Jesus die Tür, dann öffnet er dir die Augen für diese grandiose und dreiste Hoffnung. Ich wünsche es uns. Lass mich noch beten. Vater, wir leben in einer Welt, die voll ist mit Hoffnungslosigkeiten. Es gibt so viele Dinge, auf die wir unsere Hoffnung voll und ganz bauen und dann aber enttäuscht werden. Und so bitten wir dich, dass du uns die Augen öffnest, wenn es wirklich diese Hoffnung gibt, die nicht enttäuscht, wenn es wirklich diese Auferstehungshoffnung ist, dass die sagt, ey, ich bin wirklich auferstanden. Und deshalb wirst auch du auferstehen und deswegen hat meine Hoffnung Bestand. Dann zeig uns das. Wir möchten, dass du uns wirklich Hoffnung schenkst, nach der wir uns so sehr sehnen. Wir bitten dich, dass sie uns verändert. So wie sie die Jünger verändert hat. Und sie rausgegangen sind und es jedem erzählt haben. Bitte schenkt, dass diese Hoffnung Fuß fasst in Neustadt, dass es wieder Hoffnung gibt für Neustadt, für Deutschland und für diese ganze Welt. Und mach uns wirklich klar, was Ostern wirklich bedeutet und was das mit mir und mit uns persönlich zu tun hat. Danke dir für das Versprechen, dass du wirklich Augen öffnest, wenn wir unsere Tür für dich öffnen. Dass wenn wir dich anklopfen hören und wir dir aufmachen, dass wir wirklich dir begegnen können. Auch heute noch. Auch wenn du unsichtbar bist. Aber doch bist du erlebbar. Amen.